Wir haben jetzt ein sehr spezielles Thema zu behandeln. Das Gesetz wider den Abfall im Islam, oder wir könnten auch sagen, das Gesetz wider den Abfall vom Islam. Das islamische Gesetz wider den Abfall ist eins der großen Hindernisse der christlichen Mission in der Welt des Islam. Auch in solchen Ländern, in denen es heute nicht mehr oder noch nicht wieder im Staatsrecht verankert ist, prägt es die islamische Kultur und Gesellschaft zutiefst. In diesem weiten Sinne hindert das Gesetz wider den Abfall bis heute zahlreiche Suchende oder im Herzen an Christus gläubige Muslime an einem Übertritt zum christlichen Glauben und einem öffentlichen Bekenntnis zu Jesus Christus. Deshalb gibt es bis heute nur in wenigen Ländern Gemeinden oder gar Kirchen, welche sich überwiegend aus ehemaligen Muslimen gebildet haben. In der westlichen Welt wird der Islam gern als die Religion des Friedens und der Toleranz dargestellt. Das Gesetz wider den Abfall und seine direkte oder indirekte Anwendung widerlegen solche propagandistischen Darstellungen. Für die Masse der muslimischen Menschen gibt es keine Religionsfreiheit, denn ein Austritt aus dem Islam wird ihnen durch verschiedene Vorschriften und Praktiken entweder ganz unmöglich gemacht oder äußerst erschwert. Um das Gesetz wider den Abfall recht einordnen und verstehen zu können, scheint es mir notwendig zu sein, einen Blick auf die biblischen Aussagen und auf die eigene christliche Kirchengeschichte zu werfen. Abfall mit dem Fremdwort Apostasie vom wahren, das heißt orthodoxen Glauben, und seine Bestrafung gibt es ja auch in der Geschichte der Kirche. Und dabei müssen wir gar nicht in das sogenannte finstere Mittelalter zurückgehen oder an die Religionskriege im Gefolge der Reformation denken. Wie sah es denn noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts etwa für Evangelische im katholischen Spanien aus? Haben es nicht bis heute die evangelischen Christen im orthodoxen Griechenland ebenso schwer wie die Christen in einem muslimischen Land? Wird nicht in den katholischen Hochburgen des Libanon der evangelischen Predigt oft stärkerer Widerstand entgegengesetzt als von muslimischer Seite? Wir dürfen also das Gesetz wider den Abfall im Islam nicht einseitig aus der Sicht eines Christen im aufgeklärten Mitteleuropa betrachten. Wir müssen uns bemühen, das islamische Recht in den religiösen, kulturellen und geschichtlichen Zusammenhängen zu sehen, um dann auch die rechten Schlüsse für die Zukunft und für unsere missionarische Arbeit ziehen zu können. Ich möchte das Thema in 5 Abschnitten behandeln. Erstens der Abfall vom Glauben im biblischen Zeugnis. Zweitens die Verbindung mit der Gewalt im Laufe der Kirchengeschichte. Drittens, das ist der eigentliche Hauptteil, das Gesetz wider den Abfall vom Islam. Viertens, der Islam und die Aufklärung oder das islamische Strafrecht und die Menschenrechte. Und schließlich fünftens, Konsequenzen für die Mission aus dem Gesetz wider den Abfall. Erstens, Abfall vom Glauben im biblischen Zeugnis. Im Sinai-Bund hatten sich die 12 israelischen Stämme auf die Verehrung des einen Gottes Yahweh, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, verpflichtet. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, 2 folgende. Dies war für Israel nicht nur ein religiöses Gebot, sondern völkisches Recht und Gesetz. Wer andere Götter neben Jahwe verehrte, brach das Volksrecht, handelte also sowohl gegen Jahwe als auch gegen die Volksgemeinschaft und musste deshalb durch Tod aus der Volksgemeinschaft ausgerottet werden. Während der Wüstenwanderung Israels wird der Götzendienst grausam bestraft. Ein Beispiel aus 4. Mose 25, 1 bis 5, ich zitiere: Als sich Israel in Sittim niederließ, fing das Volk an, mit den Töchtern der Moabiter zu buhlen. Diese luden das Volk zu den Opferfesten ihres Gottes ein, und das Volk aß und betete ihren Gott an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Dann brannte der Zorn des Herrn über Israel, und der Herr sprach zu Mose: Nimm die Obersten des Volkes und spieße sie, das heißt die Schuldigen, vor dem Herrn im Angesicht der Sonne an den Pfahl, damit der grimmige Zorn des Herrn von Israel ablasse. Und Mose sprach zu den Richtern Israels: Ein jeder töte diejenigen von seinen Leuten, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Das ist Gesetz, wieder den Abfall im Alten Testament. Die Todesstrafe für den Abfall von Jahwe ist im mosaischen Gesetz verankert. Exodus 22, Vers 19, Levitikus 20, Vers 1 folgende, Deuteronomium 13 und 17, Vers 2 folgende. Offensichtlich hat diese alttestamentliche Auffassung Mohammed und den Islam beeinflusst. Abfall vom Islam, auf Arabisch Irtidat oder Redd, ist nicht einfach ein Religionswechsel oder Preisgabe eines Glaubens im Sinn der westlichen Aufklärung, sondern Empörung gegen Allah und gegen die islamische Lebensgemeinschaft und muss deshalb mit dem Tod bestraft werden. Der Islam ist mit dem Gesetz wider den Abfall ganz eindeutig in alttestamentliches Denken zurückgefallen. Das Neue Testament enthält dagegen völlig andere Aussagen über den vom Glauben Abgefallenen. Jesus lässt den Verräter Judas gewähren, aber er sagt über ihn: Wehe dem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Dieses göttliche Wehe wird im Selbstmord des Judas bittere Realität. Das heißt, der vom Glauben Abtrünnige schneidet sich selbst vom Leben ab und verfällt dem Gericht Gottes. Aber es steht Menschen nicht zu, dieses Gericht zu vollziehen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 5, kündigt Paulus das göttliche Gericht über einen Blutschänder an. Es soll im Namen des Herrn Jesus der Betreffende dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Solch ein Wort konnte später zur Rechtfertigung von Todesurteilen gegen Ketzer missbraucht werden. Paulus hat aber nie an eine Hinrichtung des Blutschändes gedacht, denn dazu hatte die Gemeinde in Korinth gar keine Möglichkeit. Im Neuen Testament ist dagegen eine ganz andere Frage aktuell, nämlich: Gibt es für den Abtrünnigen die Möglichkeit zur Buße? Jesus spricht von dem Menschen, aus dem ein böser Geist ausgefahren ist und in den 7 böse Geister zurückkehren. Matthäus 12, 43 folgende und die Parallelstellen. Petrus wendet dies auf Christen an, die sich Irrlehren ergeben haben. Zitiere aus 2. Petrus 2, Vers 20. Wenn sie nämlich den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen, aber wieder in diese verstrickt, sich von ihnen überwältigen lassen, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Im Hebräerbrief steht das Wort von der Unmöglichkeit einer zweiten Buße, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Ich zitiere: Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaft geworden sind und das herrliche Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und dann doch abgefallen sind, von Neuem zur Buße zu bringen, da sie für sich den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und der Schande preisgeben. Es ist bekannt, dass es um diese Frage in der alten Kirche heftige Auseinandersetzungen bis hin zu tragischen Kirchenspaltungen gegeben hat. Umstritten war also in der frühen Kirche nicht die Verhinderung des Austritts, sondern die Frage des Wiedereintritts, welche ja im Islam bekanntlich ganz einfach gelöst ist. Im Islam braucht jeder Abtrünnige nur neu vor Zeugen das islamische Glaubensbekenntnis zu sprechen und er ist wieder Muslim mit allen Rechten und Pflichten. Von einer Bestrafung für seinen Abfall ist dann nicht mehr die Rede. Die Aussagen des Hebräerbriefes machen deutlich, warum in dieser Frage solch ein fundamentaler Unterschied zwischen Islam und Gemeinde Jesu Christi ist. Der Hebräerbrief zählt die Heilsgaben auf: Erleuchtung, Schmecken himmlischer Gaben, Heiliger Geist, Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Abfall heißt also, die guten Gaben Gottes mit Füßen treten. Abfall heißt, sich selbst von der Quelle des Heils trennen und den Trank der Sünde und damit des Todes einnehmen. Im Islam dagegen ist Glaube zunächst einmal die Anerkennung eines Rechtsverhältnisses. Gott ist der absolute Herr, der Mensch sein Sklave. Nur im Rahmen dieses Rechtsverhältnisses liegt das Heil des Menschen begründet. Und deshalb muss der Mensch mit allen Mitteln in dieser Unterordnung unter Gott erhalten bleiben. Und ich denke, noch ein wesentlicher Punkt ist anders. Die Gemeinde Jesu Christi besteht aus Menschen unterschiedlichster völkischer Herkunft, die sich mit den Heilsgaben Gottes haben beschenken lassen. Was sie verbindet, ist das gemeinsame Beschenktsein in der Anbindung an Jesus Christus, ist also die Gliedschaft an seinem Leib. Deshalb ist wohl das Ausbrechen aus dieser Gemeinschaft ein schmerzlicher Prozess, aber er kann nicht mit Gewalt verhindert werden. Der Herr der Gemeinde ist am Kreuz den Weg der Gewaltlosigkeit gegangen. Machtlos hat er den Gegenspieler Gottes besiegt. Und deshalb kann Gewalt kein Mittel sein, um den Leib Christi zusammenzuhalten. Allein die Liebe Christi hält seine Gemeinde beieinander. So viel zum ersten Punkt. Ich komme zum zweiten Punkt: die Verbindung mit der Gewalt im Laufe der Kirchengeschichte. Der Weg der Machtlosigkeit hat sich im Laufe der Kirchengeschichte nicht durchhalten lassen, beziehungsweise ist spätestens im 4. Jahrhundert verlassen worden. Die Kirche Christi ist der Versuchung zur Macht erlegen. Noch bevor die Kirche im Römischen Reich Staatskirche wurde, unter Theodosius II., der von 386 bis 395 regierte, hatten sich die Bischöfe immer mehr Machtbefugnisse erworben. Die Reichskirche konnte dann schließlich ihre Ziele mit staatlichen Machtmitteln durchsetzen, geriet dabei aber selbst in die Abhängigkeit vom Staat. Der Kaiser wurde zum obersten Herrn der Kirche. Im oströmisch-byzantinischen Reich gingen Kirche und Staat eine ganz enge Verbindung ein. Im Westen verlief die Entwicklung etwas anders. Hier konnte das Papsttum durch den baldigen Untergang des Weströmischen Reiches sich als ein stabiler Faktor in der Völkerwanderungszeit erhalten und an Macht gewinnen. Zwar wurde die katholische Kirche im Frankenreich praktisch zur Staatskirche, Aber das Verhältnis zwischen Papst und Kaiser blieb im Westen immer gespannt, wie es vor allem die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zeigt. Die letzten Reste dieser alten Verflechtung zwischen Staat und Kirche wirken bis in unsere Zeit hinein, und es wird sicher noch eine Weile dauern, bis die Folgen des sogenannten konstantinischen Sündenfalls der Kirche ganz überwunden sind. Zu prüfen wäre, ob das Beispiel der Einheit von Glaube und Staat, wie Mohammed es im Byzantinischen Reich vorfand, ihm für seine Schau der Einheit von Glaube und Gemeinwesen zum Vorbild wurde. Eins ist jedoch von vornherein festzuhalten: Im Islam wurde die Einheit von Glaube und Macht im Koran festgeschrieben, während in der Bibel die unauflösliche Spannung zwischen den Reichen dieser Welt und dem letztlich unsichtbaren Reich Christi bezeugt wird. Die biblische Verkündigung hat die Christenheit immer wieder von den Irrwegen einer Verbrüderung zwischen Glauben und weltlicher Macht zurückgerufen, in die Ohnmacht des Gekreuzigten und in die geistliche Macht des Auferstandenen. Wir müssen allerdings demütig zugeben, dass auch Menschengeist kräftig geholfen hat, uns von dieser irrigen Verbindung zu befreien. Jedenfalls haben im Westen die Renaissance des griechischen Denkens und die Aufklärung wesentlich dazu beigetragen, dass die Kirche aus ihrer staatlichen Gefangenschaft befreit, aber auch die Menschen des Westens aus der autoritären Bevormundung durch die Kirche befreit wurden. Im Westen wurde im Gefolge der Aufklärung Glaube persönliche Ermessensfrage. Im säkularen Staat wurden Anhänger der unterschiedlichsten Glaubensweisen geduldet. Verfolgung um des Glaubens willen wurde jetzt ausgeschlossen. Etwa in unserem Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland ist das ausdrücklich verankert. Die Welt des Islam dagegen steht noch vor einer kritischen Aufklärung. Die Kräfte der Säkularisierung und die Kräfte der religiösen Beharrung auf der Einheit von Glaube, Volk und Staat ringen miteinander. Das Gesetz wieder den Abfall vom Islam bzw. den Austritt aus der islamischen Glaubensgemeinschaft ist noch höchst lebendig. Nun wollen wir drittens dieses Gesetz wieder den Abfall im Einzelnen studieren. Würde sich das Gesetz wieder den Abfall nur auf den Koran gründen, so stände es auf relativ schwachen Füßen. Es ist aber nie zu vergessen, dass für die Entwicklung des islamischen Gesetzes die in den Hadith-Sammlungen belegte Sunna, das heißt Gewohnheit Mohammeds, eine ganz wesentliche Rechtsquelle ist und schließlich die Übereinkunft der Rechtsgelehrten und der Analogieschluss weitere normative Rechtsquellen sind. Deshalb finden sich in allen islamischen Rechtssammlungen Abschnitte über den Abfall vom Islam und seine Bestrafung. Betrachten wir aber zunächst die normalerweise erwähnten Koranstellen. Sure 2, die Kuh, Vers 217, folge hier der Kairener Zählung und der Übersetzung nach Rudi Paret, heißt es: Aber seine Mitmenschen vom Wege Gottes abzuhalten und nicht an ihn, das heißt an Gott, zu glauben, und Gläubige von der heiligen Kultstätte abzuhalten und deren Anwohner, das heißt die mekkanischen Gläubigen, daraus zu vertreiben, all das wiegt bei Gott schwerer als das Kämpfen im heiligen Monat. Und der Versuch, Gläubige zum Abfall vom Islam zu verführen, wiegt schwerer als Töten. Und sie, das heißt die Ungläubigen, werden nicht aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abbringen, wenn sie es können. Und diejenigen von euch, die sich etwa von ihrer Religion abbringen lassen und, ohne sich wieder bekehrt zu haben, als Ungläubige sterben, Deren Werke sind im Diesseits und im Jenseits hinfällig. Sie werden Insassen des Höllenfeuers sein und ewig darin verweilen. Diese Sätze spiegeln die Auseinandersetzungen Mohammeds mit den Ungläubigen in Mekka wider. Sie zeigen aber auch, wie ein Muslim bis heute die christliche Mission unter Muslimen einschätzt. Der Versuch, Menschen zum Abfall vom Islam zu bewegen, ist ein verwerfliches Tun, denn es will ja Muslime zum Abfall vom wahren Glauben verführen. In unserem Zusammenhang entscheidend ist aber die Übersetzung des vorletzten Satzes. Parrot bietet die allgemein übliche Übersetzung, nach welcher abtrünnige Muslime nicht ins Paradies kommen können, wenn sie als Ungläubige sterben. Abgelehnt wird damit die Übersetzung, zitiere, wer von euch seiner Religion den Rücken kehrt, soll sterben, weil er ein Ungläubiger ist. Arabische Grammatik ist hier an diesem Punkt ziemlich schwierig, aber diese eben gegebene Übersetzung lässt sich doch wohl grammatikalisch nicht halten. Das heißt, Sure 2, Vers 217 kann also nicht direkt als Beleg für die Todesstrafe für den Abfall vom Islam herangezogen werden, wenn wir es genau exegesieren. Wie es im Islam dann in der Tradition exegesiert wird, ist eine andere Frage. Samuel Zwemer nennt in seinem Buch Das Gesetz wider den Abfall, Gütersloh 1926, auf welches ich mich im Folgenden hauptsächlich stütze, als ersten koranischen Beleg Sure 4, die Frauen, Verse 88 und 89. Ich zitiere: Wie könnt ihr hinsichtlich der Heuchler, der Munafikun, unterschiedlicher Meinung sein, wo doch Gott sie wegen dessen, was sie an Sünden begangen haben, zu Fall gebracht hat? Wollt ihr denn recht leiten, wen Gott irregeführt hat? Wen Gott irreführt, für den findest du keinen Weg. Sie möchten gern, ihr wäret ungläubig, so wie sie selber ungläubig sind, damit ihr alle gleich wäret. Nehmt euch daher niemand von ihnen zu Freunden, solange sie nicht ihrerseits um Gottes Willen auswandern. Und wenn sie sich abwenden und eure Aufforderung zum Glauben kein Gehör schenken, dann greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch niemand von ihnen zum Freund oder Helfer. Auch diese Sätze sind nicht eindeutig. Unklar ist, ob in Vers 88 und Vers 89 das gleiche Thema behandelt wird oder nicht. Vers 88 plädiert für eine harte Linie gegenüber den sogenannten Heuchlern. Dies waren Menschen, die sowohl in Mekka als auch in Medina eine schwankende Haltung gegenüber dem Islam und Mohammed einnahmen. War Mohammed auf Erfolgskurs und war sein Sieg abzusehen, so sympathisierten sie mit ihm. Stand es um Mohammeds Sache schlecht, so liefen sie schnell zu den Gegnern über. In Vers 88 wird ihr Tun als verwerflich bezeichnet. Allah hat sie in die Irre geführt. Falls nun Vers 89 sich inhaltlich an Vers 88 anschließt, was nicht sicher ist, dann werden die Heuchler jetzt als Ungläubige bezeichnet. Die Muslime sollen jede Freundschaft mit ihnen vermeiden. Nur durch Auswanderung nach Medina und Anschluss an seine Gemeinde würden sie dokumentieren, dass sie Muslime sind. Vers 89 scheint also an Heuchler in Mekka zu denken, die sich vielleicht kurz vor der Eroberung Mekkas durch Mohammed noch auf die Seite der Muslime schlagen wollten, ohne dies eindeutig zu machen. Mohammed nimmt ihnen gegenüber eine radikale Haltung ein. Wenn sie sich eindeutig vom Islam abwenden, dann sollen sie von den Muslimen umgebracht werden, soweit dies möglich ist. Diese Koranstelle spricht also nicht klar von Menschen, die einmal Muslime waren und sich dann vom Islam abwenden. Die muslimischen Koranausleger haben diese Stelle aber so verstanden. Zwiemer zitiert dazu aus dem Kommentar von Al-Baydawi, gestorben 1282 oder 1291, ich zitiere: Wer sich von seinem Glauben zurückwendet, hier steht Irtadda, offen oder insgeheim, nehmt ihn und tötet ihn, wo ihr ihn findet, wie einen anderen Ungläubigen. Trennt euch ganz und gar von ihm, nehmt seinetwegen keine Fürbitte an. Also diese exegetisch umstrittenen Stellen werden von den islamischen Kommentatoren ganz eindeutig in Richtung Todesstrafe ausgelegt. Zwiemer nennt als nächste Stelle Sure 5, der Tisch, Vers 54. Ich zitiere: Ihr Gläubigen, wenn sich jemand von euch von seiner Religion abbringen lässt und ungläubig wird, hat das nichts zu sagen. Das ist ein Einschub von Parit im Sinn dieses Verses. Gott wird zum Ersatz dafür Leute auf eure Seite bringen, die er liebt und die ihn lieben. Kleiner Einschub, dieser Satz ist für die Mystiker sehr wichtig. Die Liebe Gottes und die Liebe des Menschen zu Gott wird hier erwähnt, eine der wenigen Koranstellen, die von der Liebe sprechen. Ich zitiere weiter: Leute, die den Gläubigen gegenüber bescheiden sind, jedoch die Ungläubigen ihre Macht fühlen lassen und die um Gottes Willen kämpfen und sich dabei vor keinem Tadel fürchten. Das ist die Huld Gottes, er gibt sie, wem er will. Hier in diesem Vers geht es nun eindeutig um den Abfall vom Islam. Auf Arabisch steht hier: Men yartadde minkum an dinihi. Es wird vorausgesetzt, dass Muslime ihrem Glauben absagen. Merkwürdigerweise werden aber in diesem Vers keine Maßnahmen gegen die Abtrünnigen geboten. Vielmehr werden Mohammed und seine Getreuen von Allah getröstet. Gott wird treuere Menschen zum Islam bekehren. Diese werden die Ungläubigen und damit doch wohl auch die Abgefallenen ihre Macht fühlen lassen und sich eifrig für den Islam einsetzen, wobei im Dschihad durchaus auch an bewaffneten Kampf zu denken ist. Man kann also aus diesem Vers indirekt herauslesen, dass die abtrünnigen Muslime für ihren Abfall von den besseren Muslimen bestraft werden. Auch die dritte von Zwiemer angeführte Stelle spricht eindeutig vom Abfall, verweist aber nur auf Gottes Gericht an den Abtrünnigen. Sure 16, die Biene, Vers 106. Ich zitiere: Diejenigen, die nicht an Gott glauben, nachdem sie gläubig waren, außer wenn einer äußerlich zum Unglauben gezwungen wird, während sein Herz endgültig im Glauben Ruhe gefunden hat, nein, diejenigen, die frei und ungezwungen dem Unglauben in sich Raum geben, über die kommt Gottes Zorn, und sie haben dereinst eine gewaltige Strafe zu erwarten. Hier werden zwei Arten von Abfall unterschieden: der freiwillige Abfall aus Überzeugung und der durch Gewalt erzwungene Abfall. Letzterer wird nicht geahndet, wenn der Betreffende im Herzen Muslim geblieben ist. Im ersteren Fall wird Gottes Zorn und das ewige Verderben angedroht. In der späteren Auslegung war es natürlich möglich, Gottes Zorn so auszulegen, dass er von der muslimischen Gemeinschaft durch Töten des Abtrünnigen vollstreckt wurde. Weniger radikale Muslime können diese Stelle aber auch so verstehen, dass der freiwillig Abtrünnige, der weder bestochen noch gezwungen wurde, sondern aus innerer Überzeugung dem Islam den Rücken kehrt, nicht verfolgt werden darf. Liberale Muslime könnten aus solch einer Stelle die Forderung nach Toleranz und Religionsfreiheit ableiten. Traditionell wird aber auch diese Stelle im Sinn einer Ahndung des Abfalls vom Islam verstanden. Betrachten wir die angeführten Koranstellen allein von ihrer wörtlichen Auslegung her, so sagen sie über die Bestrafung der vom Islam Abgefallenen wenig aus. Die Kommentatoren aber sind sich einig, dass hier die Todesstrafe gefordert wird. Zwiemer zitiert zur Stelle Sure 2, Vers 217, einen Kommentar von Al-Hasan, welcher sich in seiner Auslegung auf Malik ibn Anas und Ahmed ibn Hanbal beruft und folgende Erklärung gibt. Zitiere: Alle Taten eines Abtrünnigen sind in dieser und der nächsten Welt null und nichtig. Er muss getötet werden. Sein Weib muss von ihm getrennt werden. Er hat keinen Erbanspruch. Zitat Ende. Auch Al-Farabi, gestorben 1035, lässt in seinem Kommentar zu Sure 2, Vers 217 keinen Zweifel, dass, ich zitiere, was auch immer die grammatische Konstruktion sei, der fragliche Vers den Tod des Abtrünnigen fordert. So Zwiemer. Wie ich schon sagte, stützt sich das islamische Recht nicht nur auf den Koran und seine Auslegung, sondern ebenso auf die Sunna Mohammeds. In den Hadith-Sammlungen finden wir ein besonderes Kapitel über den Abfall und die Behandlung der Abtrünnigen von Seiten Mohammeds und seiner Gefährten. Die Kommentare zu den Überlieferungen lassen über ihre Auslegung keinen Zweifel. Sowohl Bukhari wie Muslim geben solche Überlieferungen betreffs der Abtrünnigen und Mohammeds Urteil und Behandlung derselben. Zwiemer zitiert aus der Sammlung des Al-Nawawi, gestorben 1277, der Gesandte Gottes sagte, das Blut eines Mitmuslims soll nur in drei Fällen vergossen werden, wenn er ein Ehebrecher oder Mörder ist oder die Religion des Islam im Stiche lässt. Das ist also eine auf Mohammed zurückgeführte Tradition, nach welcher also Mohammed klar die Todesstrafe für den Abfall vom Islam fordert. Zu dieser Überlieferung wird folgender Kommentar gegeben: Der Ehebrecher soll gesteinigt werden, der überführte Mörder soll mit dem Schwerte getötet werden, wer den Islam verlässt und Gott und seinem Gesandten ungehorsam wird, der soll hingerichtet, gekreuzigt, von der Erde vertilgt werden. Entsprechend diesen Auslegungen ist die Strafe für den Abfall vom Islam in den Büchern des islamischen Rechtes verankert. Zwiemer schreibt dazu, gewöhnlich steht dieser Abschnitt in dem Absatz über die todeswürdigen Verbrechen. Es sind deren sieben: Aufruhr, Abfall, Ehebruch seitens der Frau, Verleumdung, Weintrinken, Diebstahl und Straßenraub. Als Beispiel führt Zwiemer ein Buch aus der Tradition des hanefitischen Rechtes an, welches eine weite Verbreitung hat und aus der Feder eines Burhan ed-Din Ali stammt und den Titel Hedaya trägt. Zitiere: Wenn ein Muslim vom Glauben abfällt, soll ihm eine Darstellung des Glaubens vorgelegt werden, in der Weise, dass, wenn sein Abfall die Folge von religiösen Zweifeln und Skrupeln ist, diese beseitigt werden können. Der Grund, ihm eine solche Darstellung des Glaubens vorzulegen, ist, dass möglicherweise gewisse Zweifel und Irrtümer in seinem Geiste entstanden sind, die durch solche Darstellung beseitigt werden können. Und da es zwei Arten, die Sünde des Abfalls zu sühnen gibt, nämlich Vernichtung, das heißt also Tod, oder Islam, und der Islam der Vernichtung vorzuziehen ist, ist es besser, das Übel durch eine Darlegung des Glaubens zu beseitigen. Aber diese Darlegung des Glaubens ist nicht pflichtmäßig, entsprechend den Bemerkungen der Schriftgelehrten über diesen Punkt, da der Ruf zum Glauben den Abtrünnigen bereits erreicht hat. Ein Abtrünniger soll 3 Tage eingekerkert werden. Wenn er in dieser Zeit zum Glauben zurückkehrt, ist es gut. Wenn nicht, so muss er getötet werden. Zitat Ende. Auch in islamischen Ländern, in denen heute das islamische Strafrecht nicht gilt, wird die Praxis geübt, dass ein Muslim, der von sich aus den Islam verlassen möchte und dies der zuständigen Behörde mitteilt oder der des Abfalls vom Islam beschuldigt wird, bei der zuständigen Behörde angeklagt wird, in das Kreuzverhör durch muslimische Rechtsgelehrte und Theologen genommen wird, die mit allem nur möglichen Druck und allen erdenklichen Drohungen sich bemühen, den Apostaten zum Islam zurückzuholen. In Ägypten wird allerdings auch den Vertretern der Kirche gestattet, einen Christen, der vom christlichen Glauben zum Islam übertreten möchte, auf der Behörde zu sprechen, um ihn von der Verwerflichkeit seines Schrittes zu überzeugen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb man in Ägypten etwa ziemlich genau sagen kann, wie viele Christen jedes Jahr zum Islam übertreten, weil jeder, der dies beantragt, oder in jedem Fall wird der zuständige Priester oder Pfarrer benachrichtigt. In einem islamischen Land und bei mit Muslimen besetzten Behörden ist allerdings der christliche Pfarrer von vornherein in einer aussichtslosen Situation. Während im Falle des muslimischen Scheichs die Polizei kräftig mithilft, oftmals durch eine gehörige Tracht Prügel. Dafür gibt es genügend Beispiele. Es ist zu offensichtlich, dass der vom Islam Abtrünnige als Feind der islamischen Umma betrachtet wird und deshalb vernichtet werden muss. Da der Islam als die einzige wahre und vernünftige Glaubensweise betrachtet wird, kann ein Abtrünniger nur entweder Irrengeistes sein oder durch Bestechung, Zwang, Verführung durch Missionare oder eine Liebschaft zum Verrat des Islam bewogen worden sein. Entsprechend muss er behandelt werden. In den Rechtsbüchern wird die Strafe an Abtrünnigen kasuistisch bis ins kleinste Detail erörtert. Zwemer bringt dazu folgende Beispiele. Ich zitiere: Wenn ein Abtrünniger stirbt oder wegen seines Abfalls getötet wird, fällt sein während seiner Rechtgläubigkeit erworbenes Vermögen an seine muslimischen Erben. Was er während seines Abfalls erworben hat, ist öffentliches Eigentum der muslimischen Gemeinde. Alle seine Vermächtnisse sind nichtig. Wenn ein Muslim einen Abtrünnigen schon vor der Darlegung des Glaubens umbringt, passiert ihm nichts, weil, wie wir vorhin hörten, es ja nicht unbedingt notwendig ist, diese Darlegung des Glaubens zu vollziehen. Im Blick auf den Abfall von Frauen gehen die Rechtsschulen auseinander. Während nach Abu Hanifa eine Frau nicht getötet, sondern lebenslänglich eingekerkert werden soll, soll sie nach Schäfai getötet werden. Man hat sich sogar darüber Gedanken gemacht, was passieren soll, wenn ein Abtrünniger aus dem Haus des Islam flieht und das Gebiet, in dem er sich niedergelassen hat, von islamischen Truppen erobert wird. Der Mann wird getötet, die Frau Sklavin, ihre Kinder ebenso. Die Kinder können gezwungen werden, Muslime zu sein. Hinsichtlich der Kindeskinder gehen die Meinungen auseinander. Der Abfall eines Ehepartners vom Islam ist Scheidungsgrund, ja macht die Scheidung nötig. Das Kind eines Abtrünnigen bleibt Moslem ohne Rücksicht darauf, ob das Kind vor oder nach dem Abfall empfangen wurde. Allerdings gibt es im Blick auf die Kinder von Abtrünnigen unterschiedliche Auffassungen. Entweder werden sie ebenfalls als Abtrünnige betrachtet und müssen deshalb getötet werden, oder sie werden den Eltern weggenommen und von muslimischen Verwandten islamisch erzogen. So geschah es zum Beispiel im Falle des ersten Mitarbeiters unserer Mission in Ägypten, den wir gestern Abend im Bild gesehen haben, Samuel Ali Hussein, ein bekehrter Nubier. Er wurde seiner 4 Kinder beraubt und nach vielen Mühen gelang es ihm, die beiden jüngsten Kinder zurückzuhalten, während die beiden Älteren von den muslimischen Verwandten festgehalten worden. Das geschah unter der englischen Herrschaft in Ägypten, wohlgemerkt. Wir müssen also feststellen, dass es einen ganzen Katalog von Maßnahmen gibt, die Muslime vom Gedanken an einen Wechsel der Religion oder vom Abfall vom Glauben überhaupt abschrecken sollen. Im Gegensatz dazu ist der Eintritt in den Islam bekanntlich völlig unproblematisch und bedarf eigentlich keiner längeren Vorbereitung. In früheren Zeiten war es sogar allgemein üblich, dass am Islam interessierte Menschen erst einmal in den Islam eintraten, bevor sie ihn richtig kennenlernten. Es galt als verpönt, dass Ungläubige den Koran studieren oder sich in einer Moschee umsehen. Dies hat sich in den letzten Jahren gewandelt. In der islamischen Propaganda sind viele Methoden christlicher Mission übernommen worden. Während aber in vielen evangelischen Missionskirchen hohe Anforderungen an den Eintritt in die Kirche gestellt werden, ist die Aufnahme in den Islam eine billige Sache. Offensichtlich kann der Islam sich dies leisten, denn wer einmal im Haus des Islam drinnen ist, wird nicht so leicht wieder herausgelassen. Viertens, der Islam und die Aufklärung oder das islamische Strafrecht und die Menschenrechte. Das Gesetz wider den Austritt aus dem Islam ist ein Teil des Strafrechts der sogenannten Scharia, des islamischen Rechtes. In vielen islamischen Ländern wurde im 19. Jahrhundert das islamische Strafrecht durch europäisches, aus dem Geist der Aufklärung stammendes Recht ersetzt. Dies geschah unter dem Druck der westlichen Kolonialmächte, welche ja weite Gebiete der islamischen Welt unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Aber im Volk lebte das islamische Strafrecht ungebrochen fort und in vielen Fällen übte die islamische Gesellschaft die Strafjustiz aus und nahm dafür sogar eine Bestrafung gemäß dem westlichen Recht in Kauf. Es konnte also sein, dass ein Muslim einen abtrünnigen Verwandten umbrachte und dafür einige Jahre ins Gefängnis ging. Da er aus religiöser Überzeugung gehandelt hatte, wurde er relativ milde bestraft. Die Gerichte bzw. die Gesetzgeber standen hier vor einem Dilemma. Und auch die westlichen Kolonialmächte bekamen dies zu spüren. Ein Abfall vom Islam sorgte immer für große Unruhe unter der muslimischen Bevölkerung und führte zum Hass gegen den westlichen Einfluss und die ausländischen Herren. Um die muslimische Bevölkerung zu befrieden, standen die Kolonialregierungen der christlichen Mission oftmals kritisch bis feindlich gegenüber und versuchten, Übertritte vom Islam zum christlichen Glauben zu verhindern. Es wäre also ein Irrtum zu meinen, dass während der Kolonialzeit in den traditionell islamischen Ländern der Religionswechsel leicht gewesen wäre. Heute stehen wir in vielen Ländern vor einer neuen Situation. Die Kolonialzeit ist vorbei und der Einfluss des westlichen Denkens und des westlichen Rechts wird überall bekämpft. Der Ruf lautet: zurück zum althergebrachten Islam, zurück auch zum islamischen Strafrecht, zurück zur Todesstrafe für den Abfall vom Islam. Die Situation und das Ausmaß dieses Drucks von Seiten fundamentalistischer Muslime ist in jedem Land unterschiedlich. Ein Schulbeispiel für das Ringen liberaler und orthodoxer Kräfte ist Ägypten. Das Strafrecht ist noch westlich. Aber 1981 wurde die Verfassung geändert, in welcher es jetzt heißt, dass der Islam die wesentliche Rechtsquelle ist. Bis dahin hieß es, der Islam ist eine Rechtsquelle, jetzt heißt es die Rechtsquelle. Hier wurde nur ein Wörtchen geändert, ergab einen völlig neuen Sinn. Folglich drängen die fundamentalistischen Kräfte darauf, dass das Strafrecht entsprechend der Verfassung geändert wird. Die Regierung versucht durch Verschleppungstaktik Zeit zu gewinnen, macht aber hier und da Zugeständnisse an den Druck der islamischen Basis. So ist es in Ägypten durch Verwaltungsbestimmungen praktisch unmöglich gemacht worden, den Islam zu verlassen. Da es in der Verfassung heißt, dass Diskriminierung der Religion strafbar ist, werden die Konvertiten aus dem Islam angeklagt, durch ihren Übertritt zum christlichen Glauben den Islam öffentlich herabzusetzen. Darauf aber stehen 2 Jahre Gefängnisstrafe. Dass die zahlreichen Kopten, die jährlich die Kirche in Richtung Islam verlassen, den christlichen Glauben öffentlich herabsetzen könnten, wird dabei geflissentlich übersehen. Dies zeigt, dass eine wirkliche Religionsfreiheit im Sinne der Aufklärung, das heißt im Sinne eines Religionswechsels ohne jegliche Diskriminierung im Islam nicht denkbar ist. Zwemer bringt in seinem Buch ein typisches Beispiel, welches zwar aus der Situation des Ottomanischen Reiches um 1900 stammt, aber genauso in unsere Zeit passt. Auf Druck der westlichen Großmächte hatte der Sultan im Blick auf die Religionsfreiheit Zugeständnisse machen müssen, die aber weitgehend auf dem Papier blieben. Ein hoher türkischer Beamter erklärte einem westlichen Gast die Religionsfreiheit des Ottomanischen Reiches so, zitiere: Der Armenier hat die volle Freiheit, ein Katholik, der Grieche ein Armenier zu werden. Beide, der Katholik und der Armenier, dürfen Griechen, das heißt griechisch-orthodox. Jeder von ihnen darf ein Protestant und alle dürfen Muslime werden. Das ist doch die vollständigste Religionsfreiheit für alle Untertanen dieses Reiches. Auf die Frage, wie es denn mit der Freiheit eines Muslims stünde, Christ zu werden, antwortete der Beamte: Das ist nach der Natur der Sache eine Unmöglichkeit. Wenn jemand sich zum Islam bekehrt hat und ein Nachfolger des Propheten geworden ist, darf er den Glauben nicht wechseln. Es gibt keine Macht der Erde, die ihm dazu helfen könnte. Was er auch sagen mag, er ist tatsächlich ein Muslim und muss es immer bleiben. Es ist daher albern zu sagen, ein Moslem hat das Vorrecht, seine Religion wechseln zu dürfen, denn das liegt außer seiner Macht. So ungefähr wie ein Mensch versuchen würde, ein Tier zu werden. Es geht einfach nicht. Er ist von Gott als Mensch geschaffen worden, so ist eben der Muslim Muslim und er kann nicht was anderes werden. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass es im Islam Religionsfreiheit im Grunde nur als Einbahnstraße gibt. Jeder Mensch hat die Freiheit, in den Islam einzutreten, aber er darf nicht wieder heraus. Dies hängt damit zusammen, dass die Unterwerfung unter Gott, also Islam, wie Mohammed ihn verstanden hat, als die selbstverständlichste und natürlichste Sache der Welt gibt. Die aber hängt wiederum damit zusammen, dass im Islam die Tiefe der menschlichen Rebellion gegen Gott nicht erkannt worden ist. Biblisch gesehen ist Hingabe an Gott eben keine Selbstverständlichkeit, sondern unverdiente Gnade. Vom biblischen Verständnis her können wir jeden Menschen begreifen, der gegen Gott rebelliert. Wir können ihn nicht zur Hingabe an Gott zwingen. Wir können ihm nur die Gnade Gottes verkündigen und ihm die Auslieferung an den gnädigen Gott erbitten. Weil Gott dem Menschen die Freiheit zur Rebellion gegeben hat und ihn nicht zum Heil zwingt, deshalb können wir als Christen eine liberale, säkulare, unreligiöse, pluralistische Gesellschaft ertragen, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine religiösen und unreligiösen Ideen zu verbreiten. Wir können als Christen um der Freiheit Gottes willen, das heißt um seiner freien Gnade willen, tolerant sein. Weil der Islam diese freie Gnade Gottes, die gerade in der absoluten Niedrigkeit Jesu ihren Höhepunkt erreicht hat, nicht kennt, kann er auch nicht tolerant sein. Die vom Islam viel propagierte Toleranz, auf die leider zahlreiche gutwillige Leute im Westen hereinfallen, heißt ja nur so viel, dass die Anhänger der sogenannten Buchreligionen, also Juden und Christen, nicht gezwungen werden dürfen, Muslime zu werden. Aber wehe, wenn Juden und Christen versuchen, Muslimen den biblischen Glauben zu verkündigen, dann hört alle Toleranz auf. Ich meine, das müsste man unseren Kirchenführern noch etwas deutlicher erklären. Wir stehen deshalb heute vor der grotesken Situation, dass wohl die meisten islamischen Länder die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen anerkannt haben, aber in ihrem staatlichen Recht gegen sie handeln. Warum wird von den Menschen des Westens, auch von Christen, welche sich laufend über Menschenrechtsverletzungen in Südafrika ereifern können, nicht gegen die Menschenrechtsverletzungen in islamischen Ländern protestiert? Fünftens, Konsequenzen für die Mission aus dem Gesetz wider den Abfall. Als missionarisch gesonnene Christen sehen wir wohl die Menschenrechtsproblematik, aber wir werden kaum unseren Auftrag darin sehen können, uns im Sinne des Humanismus für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen. Wir möchten Muslime zum Heil in Christus führen. Aber wir stellen fest, dass das Gesetz wider den Abfall in vielen Fällen eine unüberwindliche Hürde für wahrheitssuchende Muslime darstellt. Welche Konsequenzen ergeben sich hier? Wir müssen zunächst einmal feststellen, dass der Preis für den Eintritt in die Gemeinschaft der Christusgläubigen sehr, sehr hoch ist. Dieser Preis kann das Leben sein, in vielen Fällen Enterbung, Ehescheidung, Verlust der Arbeit, Verlust der Kinder, Verlust der Ehre, Psychoterror, Schläge, Spott und so weiter. Ist dieser Preis nicht zu hoch? Können wir dies Menschen zumuten? Ist es nicht inhuman, Muslime zu Christus zu rufen? Und das wird uns ja nun im Westen laufend vorgeworfen. Islammission ist unmenschlich. Das Gesetz wider den Abfall nötigt uns, nicht nur den Preis zu bedenken, sondern auch die Gabe, die Christus uns schenkt. Gibt er nur Glück und Geborgenheit in diesem Leben? Dann wäre wohl der zu zahlende Preis zu hoch, denn viele Konvertiten handeln sich alles andere als Glück und Geborgenheit in der Nachfolge Jesu ein. Wir sehen, dass eine humanistische Deutung des christlichen Glaubens, wie sie ja im Westen weit verbreitet ist, im Blick auf die Konversion aus dem Islam völlig versagt. Der Preis der Nachfolge kann von bekehrten Muslimen nur dann erwartet werden, wenn Jesus uns das ewige Heil, die ewige Rettung aus Sünde und Tod schenkt. Nur um der ewigen Gemeinschaft mit Gott willen kann der Tod, der irdische Tod, zugemutet werden. Für die Mission unter Muslimen heißt dies doch, dass in der Verkündigung und Seelsorge dies ganz klar zum Ausdruck gebracht werden muss. In der Entscheidung für oder gegen Christus geht es um ewiges Leben oder ewigen Tod. Bist du bereit, um des ewigen Lebens willen den irdischen Tod auf dich zu nehmen? Das ist die Frage. Dies ist aber auch eine Frage an uns Missionare. Haben wir die Vollmacht, einem suchenden Muslim die Entscheidung zwischen Leben und Tod zuzumuten? Dies ist auch eine Frage an unsere eigene Bereitschaft, um Jesu willen zu sterben. Vollmacht zur Islammission haben wir doch letztlich nur dann, wenn auch wir bereit sind, den Preis zu zahlen, den wir einem Konvertiten zumuten. Mir scheint, dass unsere Bereitschaft dazu sehr schwankend, sehr schwach ist. Wenn es irgendwo brenzlig wird, kann man als Missionar heute doch recht schnell das Land verlassen. Die Koffer sind schnell gepackt, das Flugticket schnell besorgt. Wo sind die Missionare, die in den schwierigsten Situationen durchhalten und bereit sind, in der Nachfolge Jesu Christi zu sterben? Das Gesetz wider den Abfall vom Islam wird erst dann unwirksam werden, wenn Christen im Raum des Islam, seien sie Einheimische oder Ausländer, es wagen, ohne Rücksicht auf ihr irdisches Leben, Jesus unter Muslimen zu bezeugen. Und wenn Konvertiten aus dem Islam es in wachsender Zahl wagen, um Jesu Willen in den Tod zu gehen. Am Martyrium um Jesu Willen endet die Macht jedes islamischen Gesetzes, auch des Gesetzes wider den Abfall.